Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Dr. Age Talk. Der Podcast rund ums Älterwerden mit dem Dr. Age, Vincenzo Paulino und Gästen. Dr. Age Talk. Unterstützt von Alma Casa. Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch.
Also, heute reden wir über das Wichtigste, was wir Menschen haben, über das Hirn oder wenigstens etwas vom Wichtigsten. Wie entwickelt sich das im Verlauf eines Lebens? Gibt es Möglichkeiten, dass wir das Hirn möglichst fit behalten können? Wo steht die Forschung und in welche Richtung entwickelt sie sich? Das besprechen wir mit dem Professor Dr. Hans-Heinrich Jung. Er ist leitender Arzt von der Neurologie am Universitätsspital Zürich. Die Fragen stellen Vincenzo Paulino und ich bei der Marc Jänki. Professor Jung, wir wollen die unglaubliche Pandemie, wir können sie nicht ganz außer Acht lassen. Hat die auf eure Arbeit einen Einfluss? Hat die auf unser Hirn irgendeinen Einfluss?
Ja, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen muss man leider festhalten. Also vor allem während der ersten Lockdown-Phase im Frühling 2020, wo die Leute wirklich daheim waren, auch Angst hatten, zum Arzt zu gehen. Aus Angst vor Ansteckung heraus haben wir gesehen, dass viele Patienten, die eigentlich ins Spital hätten müssen kommen, nicht gekommen sind. Zum Beispiel haben wir in dieser Zeit von dem ersten Lockdown ungefähr 10-20% weniger Schlaganfallpatienten betreut bei uns. Und da muss man annehmen, dass diese Patienten eine medizinisch nicht optimale Versorgung bekommen haben. Aber auch später, wir reden ja später noch darüber, was gut ist fürs Hirn, merken wir, dass eben gerade ältere Menschen, die darauf angewiesen wären, dass sie aktiv sind, auch sozial aktiv sind, im Rahmen von diesen Pandemiesituationen viel weniger soziale Kontakt haben, mindestens direkte soziale Kontakt, dass sie vielleicht eben mit diesen modernen Methoden wie Zoom oder Teams oder Ähnlichem nicht up-to-date sind und sich entsprechend auch so nicht können, mit den anderen austauschen. Und das hat zu vielen Problemen geführt, dass manche vereinsamt sind. Und wir wissen ja auch, dass eben weniger Aktivität fürs Hirn auch eine schlechtere Leistungsfähigkeit vom Hirn bedeutet, ob vor allem bei älteren Menschen und vor allem eben bei dementen Menschen.
Und das ist etwas, das jetzt nachhaltig natürlich uns wird beschäftigen oder vor allem euch wird beschäftigen. Die ganze Pandemiesituation, die ja weit über ein Jahr dauert. Und wenn ihr sagt, Leute, die vereinsamen, Leute, die keinen sozialen Kontakt haben können pflegen, dann hat das wahrscheinlich auch ein bisschen Material für die Forschung gegeben.
Ja, das wird auch an verschiedenen Orten untersucht natürlich. Wir hoffen natürlich, dass das mit den Impfungen und den allgemeinen Verbesserungen von der Situation ein Problem ist, das auch mal anders wird oder mindestens deutlich besser wird werden. Man hat das auch schon jetzt gesehen. Die Terrassen sind offen, die Leute lachen wieder mehr auf der Straße. Das ist natürlich gut. Trotzdem muss man natürlich vorsichtig bleiben, weil eben natürlich keine Corona-Infektion gefährlich ist, gerade für ältere und fragile Menschen und auch fürs Hirn nicht gut ist. Also Corona macht ganz viele neurologische Komplikationen vom zentralen und vom peripheren Nervensystem. Die Patienten sind bei uns und das sind teilweise junge Patienten, die schwerst betroffen sind. Also von dem her gesehen möchte ich das nicht verharmlosen, aber trotzdem ist es natürlich gut, wenn eben die negativen Auswirkungen auf unser Sozialleben dann doch endlich mal ein Ende dürfen haben.
Ist denn zum Beispiel so eine neurologische Folge dieser Verlust des Geruchssinns, kann man das sagen?
Ja, das ist natürlich unter Umständen eine extreme Beeinträchtigung von der Lebensqualität, vor allem für die Weinliebhaber unter uns. Oder? Wäre das eine schreckliche Vorstellung. Zum Glück zeigen die Studien, dass der Geruchssinn oft wieder zurückkommt, innerhalb von ein paar Wochen meistens. Aber es gibt auch einzelne Patienten, die eine dauerhafte Beeinträchtigung oder so eine Aufhebung von Geruchssinn haben. Und das ist natürlich für die Lebensqualität unter Umständen ein rechter Dampfer.
Aber man merkt schon ein bisschen, aufgrund von euren ersten Aussagen, das Hirn muss gebraucht werden. Es ist nicht einfach etwas, das da ist und uns so ein bisschen den Alltag erleichtert, sondern man muss es fordern.
Ja, man muss es fordern, das ist ganz wichtig. Aber wichtig ist auch, dass man es sich nicht überfordern tut. Also, man hat vielleicht den Reflex, ja, dein Gedächtnis ist schlecht, du hast eine beginnende Alzheimer-Krankheit, jetzt musst du Gedächtnisübungen machen. Und was passiert bei diesen Menschen? Die machen dann Gedächtnisübungen und sind extrem frustriert, weil sie es einfach nicht mehr können. Und sie werden es auch nie mehr können, weil die Krankheit eben diese Fähigkeit beeinträchtigt hat. Man hat aber gesehen in der Forschung, dass eben auch andere Arten von der geistigen und vor allem eben auch sozialen Aktivität allgemein die Hirnleistung unterstützen und erhalten tun. Und wir empfehlen dann unseren Patienten, dass eben man soll sozial aktiv sein, soll geistig aktiv sein, aber man soll auch darauf schauen, dass man Sachen macht, die Freude machen, die man auch noch kann und die eine gewisse Erfüllung geben, wenn man es machen tut.
Also das ist es in den Tag hineinleben, wo wir uns manchmal alle zusammen ein bisschen wünschen, eigentlich gar nicht so ideal für unsere kognitiven Fähigkeiten.
Nein, das ist nicht gut. Da müssen Sie aber nicht zu alten Menschen gehen. Da können Sie ja zu einem Langzeitarbeitslosen gehen, der seinen Tag nicht mehr strukturiert hat. Oder beim chronisch kranken Patienten können Sie hingehen, der eben den Tagesrhythmus, die tägliche Forderung vom Leben nicht hat. Das tut uns allen nicht gut, wenn wir nicht einen gewissen Stundenplan und Aufgaben haben während dem Tag. Und umso wichtiger ist es eben, wenn man älter wird, dass man das hat. Und das sind ja nicht nur geistige Aufgaben, sondern sind auch körperliche Aufgaben, wo man sich nehmen sollte. Wir wissen, dass wenn man sich regelmäßig bewegen tut, regelmäßig anpasstes körperliches, sportliches Training machen tut, dass das auch einen positiven Einfluss hat aufs Hirn. Einen positiven Einfluss auf die aktuelle Leistungsfähigkeit, bei jungen Leuten zum Beispiel, die regelmäßig Sport machen, die besser sind in solchen kognitiven Aufgaben, wenn man das testen tut. Aber auch bei älteren Menschen oder auch Menschen mit beginnender oder schon vorhandener Demenz, dass die, wenn die sich regelmäßig bewegen tun, dass eben die Hirnleistung auch besser werden tut. Und man stellt sich das zweifach vor, der Mechanismus. Einerseits fördert die Muskelarbeit durch Blutung im Körper allgemein. Das Hirn wird auch besser durchblutet. Es werden, wenn man das bei Versuchstieren anschaut, dort neue Blutgefäße bildet. Wahrscheinlich passiert das beim Menschen auch. Und die bessere Hirndurchblutung fördert allgemein die Hirnleistung. Andererseits durch die Muskelarbeit auch dazu führen, dass Faktoren im Hirn, die das Hirn gewissermaßen ernähren, mit dem Fachausdruck nennen wir das neurotrophische Faktoren, eben auch erhöht werden im Hirn, sodass eben auch ein Wachstumsreiz ausgeht dort als Hirn, wenn wir Muskelarbeit machen. Und das ist ein, ja, wie soll ich sagen, eine Aufforderung an uns alle, dass wir regelmäßig sportlich aktiv sind.
Und das sind für mich vor allem zwei Sachen, wenn ich euch da zulasse. Einerseits Ausdauertraining, also gehen spazieren, gehen wandern, Nordic Walking, wenn es geht, joggen. Und andererseits einfach auch die Muskeln nicht vernachlässigen. Also das Krafttraining scheint etwas Wichtiges.
Ja, die Muskeln tun wir natürlich auch trainieren beim Ausdauertraining. Und Krafttraining, das muss man richtig machen, da darf man sich nicht überfordern, sonst tut der Rücken weh und Gelenk weh. Da muss man aufpassen und fachkundige Instruktionen. Andererseits ist es auch wichtig, dass man nicht übertrieben tut. Also ich bin jetzt habe bis 65 gearbeitet, habe aber nichts sportlich gemacht. Und mit 65 habe ich das Gefühl, jetzt will ich das nachholen, was die letzten 40 Jahre verpasst hat. Und da haben wir andere Studien. Das ist interessant, die Menschen, die im Alter intensiv und exzessiv Sport machen, die leben weniger lang wie Menschen, die sich nicht bewegen. Die sich so in einem guten Mittelmaß bewegen, die leben am längsten und am besten. Man nimmt an, dass die wirklich dann übertrieben tun, dass die eben ihr Herz-Kreislauf-System überlastet tun und ein höheres Risiko haben, dass sie Herzprobleme bekommen. Und darum, das ist eine richtige schweizerische Aussage, das Mittelmaß ist da wahrscheinlich die richtige Wahl, wenn man sein Leben planen tut.
Darf ich nochmal zurückkommen auf die Frage von Menschen, die mit einer beginnenden oder schon auch fortgeschrittenen Demenz leben? Diese gehen ja oft auch dann in eine Einrichtung, in ein Heim, sei das ein Altersheim oder dann auch ein Pflegeheim. Kann man denn aus der neurologischen Forschung Tipps oder Hinweise geben, wie diese, ich sage mal in Anführungszeichen, Einrichtungen, diese Wohnorte, wie die gestaltet sein sollten, damit man dort nicht noch schneller praktisch seine Fähigkeiten verliert, sondern die möglichst noch behalten kann?
Ja, das ist, denke ich, ganz eine wichtige Frage. Und das eine, was man vielleicht noch vorausschicken muss, ist, dass es oft gut ist, wenn man so eine Heimeinweisung oder so eine Institutionalisierung, wenn möglich, rauszögern tut. Weil jeder Ortswechsel, jeder Wechsel von der Umgebung für einen Demenzpatienten kann schwierig sein. Wenn das aber unvermeidlich ist, aus medizinischen Gründen, aber auch aus Sicherheitsgründen beispielsweise, dann sollte so eine Einrichtung eben auch dafür sorgen, dass die Anregung, die soziale, die geistige, die körperliche Anregung vorhanden ist. Also ein Heim, wo man dann nur im Rollstuhl sitzt und keine Beschäftigung hat, keine Anregung hat, ist sicher weniger günstig als dort, wo das passieren tut. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass wenn so einer Wohnsituation sich auf kleine, quasi am normalen Leben nachempfundene Gruppen auf dem basieren tut, wahrscheinlich besser ist als eine Institution im üblichen und herkömmlichen Sinn.
Da weiss man relativ viel in der Forschung. Ihr wisst relativ viel. Kommt ihr da damit raus? Also wird das gehört von den Institutionen? Wird das gehört von denen, die da entscheiden können, wie eben so etwas näher aussieht schlussendlich?
Ich denke, wir haben in der Schweiz und auch gerade in der Region Zürich haben wir sehr gut geführte Institutionen, die vom neuesten Stand vom aktuellen Wissen sind und die Sachen auch umsetzen tun. Ja. Ich will nicht sagen, dass das überall so ist, aber so in meiner Erfahrung ist das an sehr vielen Orten, werden solche Erkenntnisse berücksichtigt.
Wenn wir jetzt das Wort Demenz, Alzheimer, welche Variante das es auch immer gibt, ansprechen, der hat da sicher ganz fundierte Kenntnisse und Wissen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es häuft sich. Ist das ein Eindruck oder weiss man mehr darüber, redet man mehr darüber oder ist es tatsächlich so, dass sich das häuft?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also wenn wir Langzeitstudien anschauen, denke ich nicht, dass das an sich häufiger ist, eine Demenzerkrankung. Aber was klar eine Tatsache ist, ist, dass wir heute deutlich länger leben tun wie früher. Also das durchschnittliche Alter eines Schweizer ist über 80 Jahre. Und wenn wir schauen, auf die Häufigkeit einer Demenzerkrankung bezogen auf das Lebensalter, da können wir feststellen, dass das vielleicht mit 80 ungefähr 5% sind und mit 90 ungefähr 35% sind. Also wenn wir einen deutlich höheren Anteil an über 90-jährigen Menschen haben in der Bevölkerung drin, ist es darum auch logisch, dass wir deutlich mehr Demenzpatienten werden haben, weil die Demenz ein Vorgang ist, der eigentlich wie auch ein bisschen zum normalen Leben gehört hat und die Leute halt früher noch nicht so lange gelebt haben, dass sie überhaupt die natürlich auftretende Demenz hätten entwickeln können.
Ja, die gute Nachricht, wir sitzen jetzt hier im Studio zu dritt und wenn wir alle drei 90 werden oder älter, dann hat einer von uns und die anderen beiden haben keine Demenz. Das finde ich einfach in meinen Vorträgen auch immer, das ist ja die gute Nachricht.
Aber die Demenz, gibt es da irgendwie Risikopatienten oder wo man kann sagen, die Chance, dass es die trifft, ist grösser als dass es die trifft? Was weiss da die Forschung?
Ja, wir wissen da sehr viel. Einiges ist sinnvoll zu wissen, das andere hilft einem eigentlich nicht so fest. Also, das eine ist, dass Demenz bis zu einem gewissen Teil genetisch festgelegt ist. Mhm. Aber das zu wissen, das nützt einem eigentlich nicht viel, weil man daran nichts ändern kann. Also, in der Regel sind Eltern, Vater und Mutter bestimmt und die Gene, die wir in sich tragen, sind unverrückbar, mindestens zum Stand des heutigen Wissens. Aber es gibt ein genetisches Demenzrisiko. Es sind verschiedene Gene und genetische Risikofaktoren, die dazu beitragen. Aber im Laufe des ganzen Lebens hat es verschiedene Situationen, wo wir wissen, dass das Entstehen einer Demenz fördern. Da gibt es auch gewisse Sachen, die wir nicht ändern können. Zum Beispiel, wenn wir in ärmlichen wirtschaftlichen Verhältnissen aufwachsen tut, einen tiefen sozioökonomischen Status hat, dann ist das Demenzrisiko im Alter höher. Und das ist, wie wir aufgewachsen sind, das können wir in der Regel ja nicht mehr ändern. Das andere ist, wenn man zum Beispiel als Kind und Jugendliche Hörprobleme hat, dann erhöht das auch das Demenzrisiko. Und darum, heutzutage wird ja glücklicherweise schon bei den Neugeborenen getestet, ob das Gehör normal ist. Da gibt es jetzt Tests dafür, das sollte ja gemacht werden. Und das ist wichtig, das zu erkennen, weil das die spätere geistige Entwicklung und auch das Alter dann schlecht beeinflussen wird. So im Jugendalter kommen andere Sachen dazu, zum Beispiel Schädel-Hirntraumata, also Kopfunfall, Hirnerschütterungen oder sogar schwerere Schädelunfall. Man hat eine Studie gemacht in der amerikanischen Armee und hat gesehen, jedes Mal, wenn man sich den Kopf gewissermaßen anschlägt, tut man sein Demenzrisiko anhäufen. Und das könnte teilweise sogar kleinere Kopfunfall sein. Das ist auch ein Problem bei Sportarten, Eishockey oder Boxen, wo das häufig vorkommen kann. Aber ich denke das auch jedes Mal, wenn ich jemanden sehe mit dem Velo umfahre, ohne Helm, muss ich mir dann überlegen, ja, hast du nichts zu schützen, wenn du ohne Helm umeinander fährst? Dann ist es natürlich auch okay, wenn du findest, es gibt nichts zu schützen dort oben. Oder dann später ist eben, was wir gesagt haben, alles, was unsere Hirndurchblutung schlechter machen tut, tut schlussendlich auch das Demenzrisiko erhöhen, also das Rauchen, das höhere Cholesterin, der Bluthochdruck, der Diabetes, der Bewegungsmangel, die Fettleibigkeit, das sind alles Sachen, die unsere vaskuläre, also unsere Durchblutungssituation schlechter macht und das Demenzrisiko dann noch erhöht.
Was hat der Ernährung für einen Einfluss?
Ja, die Ernährung ist wichtig auch für das Blutgefäßrisiko. Also so eine sogenannte Mittelmeerdiät, das ist etwas Gutes für Körper und Geist, eine ausgewogene Ernährung. Es gibt andere Ernährungsformen, die vielleicht dann zu einem Vitaminmangel führen können, die dann weniger günstig sind. Alkohol ist auch immer eine Frage, oder? Wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann schadet man am Hirn, das führt zum Absterben von Nervenzellen. Aber so eine gelegentliche, moderate Konsumation von Alkohol kann sogar der Hirndurchblutung und damit eben auch am Risiko einer Demenzerkrankung mal zu erleiden, kann förderlich sein. Aber das ist so eine Gratwanderung, wo die Grenzen ist. Und so ein, zwei Glas Wein pro Woche ist wahrscheinlich so, ist man so im richtigen Bereich drin.
Das ist mal gut zu hören.
Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu hoch, aber dafür tut es die soziale Komponente wiederum fördern. Und das kann es dann vielleicht wieder ausgleichen.
Hat die Forschung ein Interesse, die Demenz irgendwie auszuhebeln? Gibt es da Bemühungen? Und wenn ja, wo stehen wir da?
Ja, es gibt verschiedene Bemühungen. Also Gesundheitserziehung. Also alles, was wir jetzt von Prävention geredet haben, das geht ja auch in Gesundheitserziehung rein. Und wie ich mit meinem eigenen Verhalten meinen Gesundheitszustand kann verbessern kann. Und das ist Stand von heute, ist das sicher bei weitem der wichtigste Faktor, wie wir unser Demenzrisiko könnt angehen. Es gibt aber auch Studien, die versuchen, gerade bei der Alzheimer-Demenz einen direkten Einfluss zu nehmen auf den Krankheitsprozess. Man kann sich das so vorstellen, dass bei der Alzheimer-Krankheit es zu einem fehlerhaften Verschaffen, Abbauen von Eiweiß im Hirn kommt und dass die nicht richtig abgebauten Eiweiß können giftig sein für die Nervenzellen und dann aus dem Stoffwechsel rausgenommen werden und dann im Hirn drin verklumpen tut. Und wenn man das Alzheimer-Hirn unter dem Mikroskop anschaut, dann sieht man die Verklumpungen von den Eiweiß, sieht man im Hirn drin. Und es gibt Studien, die jetzt versuchen, die giftigen Eiweißstoffe nicht entstehen zu lassen oder abzubinden im Körper drin, dass die nicht einen negativen Einfluss aufs Hirn nehmen können. Leider haben die noch nicht ganz den Durchbruch geschafft, die Medikamente, die übrigens in Zürich entwickelt worden sind. Also nicht an unserer Klinik, aber an der Universität Zürich.
Was haltet ihr als Experte eigentlich von der, wenn ihr jetzt so sagen, Medikamente, ich will jetzt nicht Medikamente sagen, aber so der Brain Food, der jetzt überall in der Nahrungsmittelindustrie entwickelt wird, Joghurt, wo noch das drin hat, scheint irgendwie ein grosses Bedürfnis zu sein. Ist das etwas, was ihr das Mühe zu lächeln dafür übrig hat? Oder nützen die Bemühungen?
Nicht unbedingt. Also ich denke, eine gesunde Ernährung ist sehr wichtig. Und das andere, was wichtig ist, eben, dass man nicht eine Mangelerscheinung hat. Also gerade Vitaminmangel, zum Beispiel Vitamin B12 ist da ganz ein wichtiges Vitamin. Aber wahrscheinlich auch das Vitamin D, Sonnenvitamin. Wenn man so einen Mangel hat, soll man den erkennen und soll den auch ausgleichen. Oder? Das gilt insbesondere für Menschen, die eine vegane Ernährung haben, die wenig Vitamin oder kein Vitamin B12 drin haben, die Gefahr laufen, in so einen Mangel reinzulaufen, dass die darauf achten, dass sie dort einen Ausgleich schaffen. Aber sonst haben wir eigentlich wenig Daten, dass so eine Überversorgung von gewissen Stoffen wirklich einen günstigen Einfluss hat aufs Hirn. Mhm. Das kann ich nicht sagen aufgrund der wissenschaftlichen Daten. Es gibt sehr viele Patienten, die mir fragen das natürlich nach und wir reden dann immer darüber, dass man eben schauen soll, dass man, ja, das darf gerne machen, wenn man daran glaubt, aber auch darauf achten soll, dass man sich nicht einen Schaden zufügen tut mit einer Überzufuhr von gewissen Stoffen.
Und was ist denn mit den Ernährungsmegatrends, die ja propagiert werden? Da gibt es ja Dokumentarfilme, die sehr beeindruckend sind auf Netflix. Vegan leben, keine tierischen Produkte. Schadet das oder nützt das? Die sagen natürlich, das nützt.
Ja, da bin ich vielleicht wieder Schweizer und sage, die Ausgewogenheit ist nicht schlecht. Und Wir als Menschen sind halt Tiere, die auf Wechselernährungen aufgebaut sind. Allerdings tun wir sicher viel zu viel Fleisch essen. Das ist wahrscheinlich für das Hirn weniger ein Problem als für die Umwelt, muss man sagen. Und es ist sicher gut, wenn man den Fleischkonsum aus verschiedenen Gründen und von mir aus gesehen vor allem eben auch aus Umweltgründen nicht exzessiv werden lässt und tendenziell einschränken tut in unserer westlichen zivilisierten Welt. Aber wir sind durchaus eben gemacht, dass wir alles essen tun von Natur aus. Und Ernährung ohne tierische Produkte muss man darauf achten, dass man nicht in eine Mangelerscheinung reinlaufen tut, weil man halt eben als Mensch nicht für das gemacht ist, von Natur aus.
Also ich hatte kürzlich eine Sendung gemacht hier zum Thema «Wie wir sterben». Und da habe ich mir gewünscht für mich selber, dass das Hirn in dem Moment, wenn also die Körperfunktionen einstellen, also der Herzschlag aufhört, dass das dann Gehirn eigentlich überflutet wird mit Serotonin und mit angenehmen Botenstoffen. Ist das so? Kann man das aus der Forschung sagen, dass der Tod eigentlich etwas Schönes sein wird?
Ja, das ist ein schwieriges Forschungsgebiet, natürlich. Und wir haben da nicht viel wirklich Daten, wo man das untersucht hat, den Todesvorgang selber. Oder mindestens sind wir die nicht bekannt. Wir sehen natürlich Menschen, die versterben davon aus, aus verschiedenen Gründen, eben gerade in einer neurologischen Klinik, wo ich arbeite, und tun wir auch in nicht aussichtsreichen Situationen den Betroffenen die Möglichkeit geben, in Ruhe und Frieden von uns weggehen zu können. Und wir begleiten auch immer wieder Menschen in den Tod hinein und erleben das als einen Vorgang, der in aller Regel nicht von Stress und Schmerz, Todesangst begleitet ist, sondern ein friedliches Übergehen ist vom Leben in einen anderen Zustand hinein. Und von dem her gesehen, denke ich schon, dass der Todesvorgang etwas ist, wo wahrscheinlich für die Betroffenen nicht unangenehm ist.
Gibt es da auch irgendwie einen Hinweis für uns jetzt hier in der Branche Tätigen? Was können wir machen, um das zu fördern oder zu ermöglichen?
Ich denke, in der Schweiz haben wir das Bewusstsein da, dass wir auch sterben dürfen. Es ist in anderen Kulturen wahrscheinlich schwieriger, wenn ich an Japan denke oder an die USA oder an Deutschland denke, wo der Gedanke, dass man einen Menschen auch gehen lassen darf, ohne alles maximal Mögliche zu machen, um ihn abzuhalten, der dann auch nicht so fest verankert ist wie bei uns. Ich denke, in der Schweiz ist an den meisten Orten das Bewusstsein da, dass das eben auch zum Leben gehören tut und dass es Lebenssituationen und eben auch insbesondere Krankheitssituationen gibt, wo man das zulassen darf und soll und dass man das auch professionell und fachgerecht begleiten soll, den Prozess, sowohl die Betroffenen als auch ihre Angehörigen.
Bleiben wir noch ein bisschen im Leben. Da gibt es ja in der heutigen Zeit so den Begriff positive Mindset. Und ich will jetzt da nicht esoterisch rüberkommen, aber so ein bisschen die positive Einstellung, die positive Gedankenwelt, ist das etwas, was sich positiv aufs Hirn auswirkt, was ja dort passiert?
Ja, ich denke, da haben wir viele Studien, die zeigen, dass sowohl die geistigen Fähigkeiten, aber auch der Grad vom persönlichen Glück abhängig ist von Sachen, die uns Freude machen. Also zum Beispiel Menschen, die viel lachen tun, erleben den Effekt. Menschen, die singen tun, erleben den Effekt. Und eben Menschen, die auch einen Glauben an etwas haben. Ich will das gar nicht wertend sagen, aber wenn man an etwas glauben tut, ist das auch etwas, was einem glücklich machen tut und einem zufrieden machen tut und wo Unglück gewissermaßen von einem abwehren tut.
Was passiert dem Hirn, wenn man positiv an eine Sache herangeht und nicht Problem sieht? Man sagt immer das Bild vom Glas, das halb voll ist oder halb leer ist. Und der halb voll ist, ist zufriedener im Leben. Warum ist er denn zufriedener?
Ja, da gibt es Theorien darüber, aber ich tue das gerne so erklären, dass alles, was uns stressen tut, in einer ungesunden Art und Weise, dass das unser Hirn Kapazität auf unserem Hirn aufbrauchen tut. Wenn man das chemisch messen würde, würde man sehen, dass weniger Serotonin und Noradrenalin im Hirn drin sind. Das sind also Botenstoffe im Hirn drin, die einerseits glücklich machen tun und andererseits uns Aktivität und Lebenslust geben tun. Das wäre das Noradrenalin dann. Und in Situationen, wo wir gestresst sind, dann sehen wir im Hirn drin chemisch, dass die Substanzen weniger vorhanden sind im Hirn drin. Und das kann eine Depression sein, das kann ein sogenannter Burnout sein, der wahrscheinlich sehr ähnlich ist wie eine Depression. Das kann dauernder Stress sein, das können dauernde Schmerzen sein und das kann wahrscheinlich auch die Situation sein, dass man einfach nicht zufrieden ist mit sich und seinem Leben und sich mit dem nicht abfinden kann.
Auf der anderen Seite die Gewohnheiten. Wir haben das Gefühl, wir können so wahnsinnig viel machen mit unserem Hirn und wir merken immer, wir scheitern an unseren schlechten Gewohnheiten. Die positiven Gewohnheiten, die wollen wir bald, aber die schlechten Gewohnheiten, die möchten wir ablegen und es fällt fast allen wahnsinnig schwer. Warum macht uns das Hirn das so schwer?
Ja, ich glaube, dass wir jetzt mehr von der Neurologie ein bisschen mehr Psychologie überkommen, wo vielleicht ich nicht ganz so sattelfest und kompetent bin. Aber ich stelle mir das für mich persönlich so vor, dass halt gewisse eben Gewohnheiten halt schwer abzulegen sind und Verhaltensmuster sind, die sich tief in unserem Stammhirn eingebrannt haben, wo sehr, sehr schwierig sind, sich zu ändern, wenn man das jetzt von einer neurologischen Perspektive aus anschauen tut. Es gibt aber durchaus eben Methoden, gerade psychologische Methoden, dass man daran arbeiten kann. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel die Raucherentwöhnung, oder, wo vielleicht viele von uns oder von den Zuhörern schon mal durchgeklappt haben, mehr erfolgreich oder vielleicht nicht erfolgreich, dass man eben so eine Gewohnheit halt ganz, ganz schwierig nur sich abgewöhnen kann. Aber es gibt da Hilfestellungen auf psychologischer Ebene, dass das besser gelingen tut.
Ja, das gibt es auch im Bereich der systemischen Therapie, wenn man zum Beispiel schwierige Familienverhältnisse die Ursache sind für so einen Mindset, der eben nicht positiv ist, dann kann man Therapie machen oder Aufstellungen machen, das ist jetzt so aus der psychologischen Ecke gesprochen, wo dann wirklich nachhaltig die Einstellung zum Leben kann ins Positive kehren und dann hat man tatsächlich weniger Stress und weniger und dann mehr Hirnaktivität ins Positive hinein. Das funktioniert.
Wenn wir in der Neurologie, der Forschung, wo ihr jetzt daran arbeitet, mal schauen, wo stehen wir da eigentlich? Oder was ist das nächste grosse Ding, das ihr seht, das kurz vor dem Durchbruch ist? Wo seht ihr da die grossen Sachen?
Ja, man muss dazu sagen, dass ganz viele Gebiete von der Medizin, vor allem die schlauchförmigen Organe, die wir haben, Darm und Herz und Leber und was da alles gibt, dort weiss man schon sehr viel. Und das sind aber auch einfache Systeme. Und das Hirn ist halt sehr komplex. Und da haben wir noch grosse, weisse Flächen auf der Landkarte von unserem Wissen drauf, wo wir aber nah dran sind, die zu füllen. Und darum ist die Neurologie auch ein Entwicklungsgebiet von der Medizin, wo extrem dynamisch ist und wir hoffen, dass vieles passieren tut. Ein Beispiel haben wir schon darüber geredet, das ist zum Beispiel die Alzheimer-Krankheit. Es gibt aber viele andere ähnliche degenerative Erkrankungen vom Nervensystem, wo wir hoffen, dass wir in diese Prozess eingreifen können in einer guten Art und Weise, die zu einem Hirnabbau führen tun. Ein gutes Beispiel sind auch die Schlaganfälle, wo wir 20, 30 Jahre, als ich angefangen mit Neurologie, haben gesagt, das können wir nicht machen. Und heute kommen die Patienten zu uns und unsere Kollegen von der Neuroradiologie tun die Blutgefäße wieder eröffnen und den Blutpfropfen rausnehmen und dann geht es den Patienten wieder gut nachher. Sagt das Beispiel wird die MS zum Beispiel, wo auch vor 30 Jahren gesagt hat, ja, gerade leider nichts machen, oder das ist eine schicksalshafte Sache. Und heute tun die Menschen während Jahrzehnten, die betroffen sind von der MS, unter Umständen ganz normal leben und arbeiten. Also wir haben schon ganz grosse Schritte erreicht, aber es bleibt noch viel zu machen. Ich denke da zum Beispiel an die genetischen Krankheiten, die auch ein wichtiger Bestandteil sind von der Neurologie, wo wir erst jetzt anfangen, einzelne Krankheiten auch können, auf einer genetischen Ebene anfangen zu behandeln. Und das wird sicher, das werden Entwicklungen sein, die in den nächsten 15 oder mehr Jahren wahrscheinlich grosse Schritte werden nehmen.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist so ein bisschen mehr Möglichkeiten und mit diesen mehreren Möglichkeiten macht man so ein bisschen die Büchse der Pandora auf und es kommen noch viel, viel mehr Herausforderungen und Fragen auf einem zu. Ist das ein bisschen so oder täuscht der Eindruck?
Ja, wenn ich jetzt als Arzt zu Ihnen rede und dann ich sage, das ist eine gute Sache für die Betroffenen, wenn ich jetzt als Prämienzahler von der Krankenkasse da sitze, dann muss ich sagen, ja gut, wer soll denn das zahlen? Therapie, die vielleicht 500'000 Franken pro Patient kostet pro Jahr. Und wenn wir uns das vorstellen, wenn das für ganz grosse Teile unserer Bevölkerung solche Therapien zur Verfügung stehen sollte, dann muss auch etwas geschehen bei den Vergütungen von diesen Therapien, weil sonst selbst die reiche Schweiz sich solche Therapien für eine breite Bevölkerung gar nicht leisten könnte.
Vielleicht zum Schluss, Professor Jung, wir reden schon eine halbe Stunde. Warum habt ihr euch das komplexe Gebiet Hirn ausgesucht? Was fasziniert euch daran? Warum seid ihr da drauf eingesteuert und seid Professor, notabene?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, als ich angefangen habe, wollte ich ein Augenarzt werden und habe über die Netzhaut geforscht. Und dann habe ich gemerkt, die Netzhaut ist eigentlich wie ein vorgestülpter Teil vom Hirn. Und dann bin ich ein bisschen weiter den Sehnerv ab und bin dann beim Hirn gelandet. Und das hat mich gepackt. Und das ist wahnsinnig faszinierend. Einerseits fachlich, weil man eben sehr viel erkennen kann, ohne grosse Apparaturen, dass man die Krankheitsbilder kann beschreiben und richtig diagnostizieren. Andererseits, was mich aber auch immer gereizt hat, sind eben die grossen weißen Flacken auf der Landschaft, dass da noch viel zu entdecken gibt, dass es viel zu erkennen gibt. Und das ist dann auf einer wissenschaftlichen Ebene eine grosse Herausforderung. Und das Dritte sind die betroffenen Patienten, die wunderbare Patienten sind, die wir sehr gut und auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten und wo auch jeden Tag wieder eine grosse Befriedigung ist, dass wir zusammen eben Situationen anschauen, Konzepte für Behandlung und Betreuung zusammen erarbeitet wird und amigs eben auch in einer aussichtslosen Situation einen guten Weg findet, auch mit dieser Aussichtslosigkeit, wo wir halt immer noch hin und wieder haben, umzugehen.
Danke vielmals für die wertvolle Arbeit. Wir konnten nur eine kleine Inspiration geben, ein paar Eindrücke. Das Feld ist natürlich so weit, dass man das nicht in einer halben Stunde besprechen kann. Aber danke vielmals, ihr habt Zeit genommen, Professor Jung, für unseren Podcast reinkommen. Danke vielmals dir, Vincenzo Paulino, und euch daheim für zuzuhören.
Dr. Age Talk, unterstützt von Alma Casa. Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.